Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Herzlich willkommen zum THD Forschungsfunk. Bei uns geht's heute einmal mehr um Daten. In der Zeit der Digitalisierung ist es klar. Aber wir wollen die Daten diesmal von einer anderen Seite betrachten. Und zwar geht es um die Anonymisierung von Daten, um die Nutzbarmachung von Daten. Und ganz besonders geht es um spezielle Daten, nämlich Gesundheitsdaten. Und deswegen habe ich mir einen sehr interessanten Gesprächspartner heute eingeladen, Dr. Norbert Lichtenauer. Er arbeitet am Gesundheitscampus der Technischen Hochschule Deggendorf in Bad Kötzting. Herzlich willkommen, lieber Norbert. Schön, dass du da bist. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht natürlich über dich. Du hast eine aus meiner Sicht sehr interessante und erstaunliche Vita vom Bürokaufmann über Ergotherapeut zum Doktor der Humanwissenschaften. Klingt spannend. Wie kam es zu diesem Weg?
Ja, man könnte sagen, geradlinig schaut vielleicht wenig anders aus, aber da bin ich auch ganz gern bei dem Spruch, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und ja. Da bin ich auch froh, diese Erfahrungen in den verschiedenen Berufsbereichen und Wirtschaftssektoren da auch gemacht zu haben. Ich meine, in der mittleren Reife, ich komme von der Realschule, da war die Bürokaufmann-Ausbildung das, was ich machen wollte, was ich machen konnte damit. Mhm. Und dann habe ich aber nach 2,5 Jahren, ich habe damals ein bisschen verkürzen dürfen, festgestellt, dass eine Bürotätigkeit doch nicht ganz zu meinem Wesen passt und ich gern mit Menschen arbeite, dann kam irgendwann der Ergotherapeut. Und weil ich neugierig geblieben bin, führte es irgendwann zur Promotion, glaube ich, weil immer der Wissensdurst dann auch da war. Ja.
Okay, und heute führen wir ja praktisch den Menschen über das Thema Gesundheit und das Büro über das Thema Daten zusammen. Und zwar sprechen wir über ein Projekt von euch, an dem du mitarbeitest, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Aber zunächst mal was anderes, ein bisschen provokativ heißt es immer, da wo Daten sind, ist der Datenschutz natürlich nicht weit. Die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, die ist eher unbeliebt als beliebt. Sie gilt eher als Verhinderer, denn als Bewahrer oder Beschützer, was sie eigentlich sein soll. Wie ist deine Meinung da?
Ja, das sind genauso die Argumente, die man immer hört, wenn man mit der DSGVO in Kontakt kommt oder damit konfrontiert ist. Man muss sagen, die DSGVO ermöglicht vieles. Nicht alles, aber sehr, sehr vieles. Und gleichzeitig macht sie erstmal Arbeit. Es ist so, man sieht nicht den direkten Nutzen im ersten Moment, sondern der Nutzen bleibt weitestgehend unsichtbar, dass eben meine Daten nicht irgendwo geleakt werden, irgendwo landen, ein Missbrauch stattfindet. Man hört ja nichts davon. Im Hintergrund heißt es, die DSGVO funktioniert. Aber was man eben sieht, ist am Anfang diese Auflagen, ich muss Bevollmächtigte benennen, Datenschutzbeauftragte schulen, ich muss Zwecke, Verarbeitungsschritte, Ziele mir überlegen. Und das wollte die DSGVO auch, dass wir uns wirklich im Vorfeld genau überlegen, was für Daten brauchen wir denn und was wollen wir auch mit denen. Aber da steckt Arbeit drin und das ist etwas, was die Menschen sehen und dann schnell an Bürokratie und an zusätzliche Aufgaben denken. Genau, der Nutzen ist aber deutlich einfach spürbar und meiner Meinung nach verhindert die DSGVO nichts, sondern man muss alles sauber machen und entsprechend die Daten anonymisieren, pseudonymisieren, da glaube ich, kommen wir dann auch noch dazu, genau. Aber dann ist alles möglich.
Genau. Also ich sehe es genauso, es ist ein Schutz und man muss eben kreativ sein und schauen, wie man im Rahmen dieses Schutzes Sachen umsetzen kann, Daten verfügbar machen kann und genau darüber sprechen wir heute. Ihr habt ein Projekt, das nennt sich Easy Anon und ich habe mir gedacht, okay, schaue ich mal bei ChatGPT, also nutzt die KI, ob die KI Easy Anon kennt. Der Crawler ist fündig geworden, hat eigentlich eine ganze Menge interessanter Informationen ausgegraben. Aber da wir jetzt hier als Menschen sitzen, du kannst das sicher besser als die KI. Was ist dieses Projekt Easy Earnen? Was kann das oder wohin soll der Weg da führen?
Freut mich natürlich, dass ChatGPT da auch was findet, weil uns das eine Herzensangelegenheit war, möglichst viel Information auch über so Forschungsprojekte zu streuen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Also hat es ja irgendwo funktioniert. Ne?
Absolut.
Genau. Ja, ja. Also was haben wir gemacht bei Easy Earnen? Wir haben letzten Endes einen großen Bedarf festgestellt, auch nicht nur wir, sondern aufbauend auf anderen Forschungsprojekten, dass viele Daten in Unternehmen, in Einrichtungen, in Gesundheitssystem, im öffentlichen System liegen und weitere Verarbeitungszwecke eigentlich möglich wären, das aber durch die DSGVO und durch die Einwilligungserklärung so nicht möglich ist, dass man die Daten für weitere Zwecke benutzt. Beispielsweise, wenn eben die eine Abteilung, sagen wir, Einwohnermeldeamt oder Standesamt, die Daten weitergeben möchte an das Bauamt. Das darf nicht sein, da muss ich vorher zustimmen. Und das Bauamt möchte mich vielleicht ja auch gar nicht persönlich ansprechen, sondern es hat einfach nur eine statistische Erhebung, wie viele Leute in dem Alter jetzt irgendwo vielleicht in dem Stadtteil auch wohnen. Und um solche Verarbeitungsschritte machen zu dürfen, brauchen wir anonyme Daten. Und das ist für viele Unternehmen, Einrichtungen und auch Behörden einfach eine Herausforderung. Wie gestalte ich denn eine Anonymisierung? Hier haben wir angesetzt mit unserem Empfehlungssystem, ein ganz wichtiger Baustein bei Easy Earnen, dass wir eben die Daten so beurteilen können und ein Konzept zur Anonymisierung vorschlagen. Wir dürfen natürlich nicht den Originaldatensatz auch beurteilen. Das heißt, wir schauen uns da nur die Metadaten auch an, die im Hintergrund immer abgespeichert werden. Und mit Hilfe dieser Metadaten schlägt dann die Software auch durch maschinelles Lernen verschiedene Anonymisierungskonzepte vor. Und dann wissen die Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms sozusagen, was jetzt möglich ist mit diesen Daten.
Also wenn wir mal auf, du hast gesagt, es ist natürlich woanders auch möglich, ganz klar. Aber wenn wir mal speziell auf den Gesundheitsbereich schauen, es gibt ja unendlich viele Daten über jeden von uns in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Reha-Einrichtungen, beim Physio oder wo auch immer.
Absolut.
Diese Daten sind... Da habe ich Einwilligungserklärung gegeben, dass sie hier liegen dürfen bei dem jeweiligen Arzt, aber wie du gerade beschrieben hast, auch nicht weitergegeben werden dürfen. Aber natürlich haben diese Daten alle einen unheimlichen Wert. Und wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt und sagt, okay, das Bundesgesundheitsministerium möchte ja Prognose erstellen zur nächsten Influenza-Welle oder was auch immer und möchte gerne Daten haben von den Krankenhäusern, wie viele und so weiter, dann müssen all diese Krankenhäuser die Daten, die sie weitergeben, anonymisieren. Und wenn man jetzt speziell schaut auf Deckendorf hier, auf das Klinikum Deckendorf, was würde denn eure Software denen ermöglichen oder wie würde das funktionieren für die, dass sie sagen, okay, wir können unsere Daten rausgeben, weil wir hier eine Software, eine Forschungssoftware haben, die uns hilft, die Daten so zu anonymisieren, dass sie auf der einen Seite noch brauchbar sind, um eine Prognose tatsächlich zu machen, auf der anderen Seite aber auch so anonym sind, dass die Menschen, die halt betroffen waren, hier nicht eruiert werden können oder nachverfolgt werden können.
Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann werden ja da, sage ich mal, Influenza-Daten, Influenza-Fälle im Krankenhaus aufgenommen mit Name, Alter, Datum, Wohnort und so weiter. Und was wir uns dann anschauen, beziehungsweise was sich das Empfehlungssystem anschaut, sind nicht die einzelnen Zeilen in der Tabelle, wo die Namen stehen, sondern quasi die Überschriften auf den Spalten, wo da steht Name, Wohnort, Geburtsdatum. Und dann erkennt die Software, aha, da sind personenbezogene Daten drin, Namen. Das muss anonymisiert werden, sonst wäre ein Identifizierungsrisiko vorhanden. Und dann schlägt die Software vor, Namen beispielsweise rauszulöschen. Geburtsdatum zu aggregieren, das heißt sozusagen in eine Spannweite zu bringen, von 40 bis 50 Jahren beispielsweise. Und dass man eben sagt, bei der Postleitzahl nehme ich vielleicht nur die ersten 2 Postleitzahlenziffern oder falls das nicht möglich sein sollte, mache ich aus Deggendorf eben Bayern. Mhm. Und dann wird verallgemeinert, dass hier sozusagen nicht mehr der Max Mustermann mit 42 Jahren am 3.12. Influenza hatte, sondern ein Mann zwischen 40 und 50 aus Bayern an Influenza erkrankt war, mhm, in einem gewissen Zeitraum.
Ein Punkt, der mir im Vorgespräch aufgefallen ist, den ich aber gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Man muss natürlich dann auch mal im Einzelnen schauen, worum geht es eigentlich. Wenn wir jetzt von der Influenza reden, kann man sagen, okay, hier waren, keine Ahnung, 7.500 Leute betroffen. Mhm. Da ist eine Nachverfolgung natürlich relativ unmöglich. Wenn ich aber seltene Erkrankungen habe, wie zum Beispiel ALS, genau, also die amyotrophe Lateralsklerose, wo ich vielleicht hier in Deggendorf hoffentlich möglichst wenig, vielleicht nur 1 oder 2 Patienten habe, dann wird es natürlich, wenn ich sage, okay, ein Mann in Deggendorf, dann weiß man im Grunde sofort, okay, das muss die und die Person sein, ist also nachverfolgbar. Also dass man auch diese Sachen, diese zahlenmäßigen Sachen im Sinn hat, wenn man anonymisiert.
Ganz ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ist die sogenannte K-Anonymität, die du da beschreibst, als Konzept, dass eben wir uns im Projekt die K11-Anonymität zur Regel gesetzt haben. Und das heißt, dass wir mindestens immer 11 Fälle brauchen, mhm, um sozusagen auch wirklich anonym zu sein. Das heißt, bei der amyotrophen Lateralsklerose, bei ALS, wären diese 11 in Deggendorf wahrscheinlich nicht zu erreichen. Dann muss ich Deggendorf aufgeben als Kriterium und muss eben weiter verallgemeinern, dass ich sage, in Niederbayern, mhm, oder in ganz Bayern oder von mir aus auch in Deutschland. Mhm. Genau. Um dann eben wieder in der Masse auch anonym zu sein. Aber K11, was wir uns als Leitprinzip gesetzt haben, heißt eben, ich brauche mindestens 11 verwandte oder gleiche Fälle, um zu sagen, jetzt bin ich ja wirklich anonym.
Also man sieht schon, das ist, also stelle ich mir vor, auch tatsächlich auch für die Software dann ein echtes Problem oder eine echte Herausforderung, dieses mathematische Thema auch mit zu berücksichtigen. Mhm. Am Ende ist es ja so, dass die Software die Balance finden muss, haben wir am Anfang schon gesagt, mhm, zwischen so verschlüsseln, dass die Person nicht nachvollziehbar ist als Individuum, aber gleichzeitig, dass die Daten so aussagekräftig sind, dass man sie für eine Prognose oder was auch immer der Zweck sein soll, verwenden kann. Kann man das so beschreiben?
Das ist sehr gut auf den Punkt getroffen. Es geht immer um eine Abwägung vom Datenschutz auf der einen Seite und dem Nutzen aus den Daten auf der anderen Seite. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel ALS nochmal bleiben, dann ist es so, was bringt mir dann die Aussage, dass ein Mann in Deutschland ALS hat? Dann ist es zu sehr anonymisiert und dann kann ich in eine Statistik das vielleicht noch mit einfließen lassen. Aber für eine Prognose, für eine Therapie oder für eine Verbesserung der Diagnostik, worum es ja geht, deshalb wollen wir ja Gesundheitsdaten weiter nutzen, wird es dann schwierig. Und da ist es tatsächlich so, dass ich da mehr Daten brauche, dass ich dann sage, das ist ein Mann, der hat bestimmte Lebensumstände, der hat ein bestimmtes Alter, der hat bestimmt Vorerkrankungen. Und dann kann ich besseres, individuelleres Gesundheitsmanagement oder Krankheitsmanagement dann auch betreiben. Und an diesem Beispiel erkennt man, wie schwierig es ist, wenn man Daten zu sehr anonymisiert, dann bleibt eben der Nutzen auf der Strecke. Und man braucht aber diesen Nutzen auch, um wirklich ja, diese angestrebten Verbesserungen auch entwickeln zu können.
Kannst du vielleicht in dem Zuge nochmal, du hast das vorhin schon mal angesprochen, den Unterschied erklären zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung?
Ja, gern. Also ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der oft auch bisher so beiläufig, manchmal als Synonym verwendet wird und wo man merkt, da gibt es immer Aufklärungsbedarf. Also anonym ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Das heißt, die Person ist irreversibel nicht mehr zu finden. Anonym eben. Und dann sind wir auch raus aus dem Geltungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Die DSGVO gilt nur für personenbezogene Daten. Mhm. Und anonyme Daten, da kann ich sozusagen machen, was ich möchte damit. Und anonyme Daten kann ich dann auch als Open Data eben zur Verfügung stellen, um anderen diesen Datenschatz sozusagen ja, zur Verfügung zu stellen. Im Gegensatz sind pseudonymisierte Daten, Daten, die ich wieder identifizieren kann, die wieder reversibel sind. Die sind beispielsweise, heißt der dann nicht mehr Norbert Lichtenauer, sondern hat einen Pseudonym mit FA321 und irgendwo existiert aber eine Liste, die eben sagt, FA321, das ist der Herr Lichtenauer. Und so könnte ich, wenn ich im Besitz bin, ne? dieser Liste bin, wieder den Bezug herstellen. Also es ist reversibel und deshalb gelten pseudonymisierte Daten auch weiter als personenbezogene Daten und fallen eben unter die Datenschutzgrundverordnung auch. Dürfen nicht einfach so weitergegeben
werden. Und sobald man Daten anonymisiert hat, dürfen sie frei verwendet werden. Also ein Patient muss nicht nochmal zustimmen, dass seine anonymisierten Daten irgendwo verwendet werden. Richtig?
Ganz
genau. Weil sie ja nicht außerhalb dieser DSGVO sind.
Richtig, weil sonst müssten wir ja sozusagen bei jeder statistischen Erhebung, wenn es heißt, Influenza-Fälle so und so viele im Raum Deggendorf, müssten wir ja zustimmen, darf jetzt mein individueller Datensatz damit einfließen in diese Statistik. Wenn ich dann sagen würde, nein, ich will das nicht, dann würde ich die Statistik sogar wieder verfälschen. Und deshalb braucht man bei anonymen Daten, da weiß ja keiner, dass ich dabei war, in der Influenza-Welle keine Einwilligung mehr. Und das ist vor allem für so große statistische Erhebungen wertvoll, um da eine genaue Stichprobe auch zu erhalten.
Wir sind ja beide aus dem Gesundheitsbereich, sage ich mal, im weiteren Sinne, wenn es auch bei mir schon länger zurückliegt. Mir tut es immer wirklich in der Seele weh, wenn ich drüber nachdenke, wie viele Daten eigentlich in Bayern, in Deutschland, auf der Welt verfügbar wären zu allen möglichen Krankheitsbildern, die aber einfach ungenutzt, weil geschützt irgendwo, weil nicht anonymisiert, weil sie noch persönliche Daten sind, irgendwo rumliegen. Und ich bin davon überzeugt und ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, dass die Nutzbarmachung dieser Daten einen unheimlichen Wert hätte für unser Gesundheitssystem. Wir reden gerade sehr viel über Geld und wie wir Geld sparen können. Und je personalisierter und je zielgerichteter wir Medizin machen könnten, Pflege machen könnten, Behandlung insgesamt machen könnten, desto besser wäre es. Aber das ist halt nur möglich, wenn ich das Wissen aus all diesen Daten verfügbar mache. Und mit der KI hätten wir natürlich auch noch ein super Tool, um diese unheimliche Masse von Daten irgendwo zu systematisieren.
Absolut.
Ist das auch deine Motivation an so einem, oder ist das für dich eine besondere Motivation, an so einem Projekt teilzunehmen wie Easy Anon?
Also ja, es geht wirklich darum, die Digitalisierung im Gesundheitswesen einfach voranzutreiben. Und Digitalisierung und Daten gehören unwiderruflich zusammen. Und wir haben es ja jetzt bei der elektronischen Patientenakte erlebt, was für eine langsame Geburt das Ganze war. Und jetzt haben fast alle eine elektronische Patientenakte, ohne es genau zu wissen. Aber da fallen natürlich sehr viele Daten jetzt an. Und wenn man die so aufbereitet und nutzbar macht, dann sehe ich da aus meiner Perspektive unglaubliches Potenzial, um auch, wie du sagst, personenzentrierte Medizin zu gewährleisten, die dann auch kostengünstiger ist, Ressourcen einspart. Und ich kann individuelles Coaching auf die Lebensumstände wirklich auch anbieten. Ob das jetzt ein kleines Beispiel, wenn man jetzt im Krankenhaus ist und 2-3 Tage sich da stationär einen Aufenthalt hat, dann fallen da locker 200-300 DIN A4 Seiten an Daten an, weil alle Maschinen, alle Geräte Daten erheben, weil die Pflege, die Ärzteschaft, alle schreiben irgendwo was rein. Es ist ein Konglomerat an verschiedenen Datentypen. Aber für die Nachbehandlung, das aufzubereiten und nutzbar zu machen, das würde die Nachbehandlung natürlich viel besser stärken und individueller gestalten. Und im Großen wie im Kleinen sind die Daten da wirklich ein Schatz. Du hast auch noch gesagt, diese KI-generierten Prognosen oder Diagnostiken, die brauchen ja auch alle anonyme Daten. Die trainieren ja mit Bildmaterial von Tumoren beispielsweise, von Vitalwerten, Blutdruck, Sauerstoffsättigung. Und keiner möchte, dass da ein Personenbezug stattfindet, wenn der KI-Algorithmus da drüber läuft. Aber wir wissen heute schon, dass die Diagnostik mittels KI einfach besser ist als ein Facharzt, eine Fachärztin, die jahrelang sozusagen spezialisiert in einem Gebiet arbeitet, gerade in Vorstufen, in leichten Varianten, wenn es noch nicht so eindeutig ist, beispielsweise liegt jetzt da Tumor vor oder nicht, da ist die KI, hat eine deutlich höhere Trefferquote. Die Entscheidung trifft immer der Arzt oder die Ärztin. Genau. Wir nutzen es wirklich als Tool, um zu helfen. Die Entscheidung wird weiterhin ein Mensch treffen, aber um eben solche Prozesse trainieren zu können, in Gang setzen zu können, braucht es Daten. Anonyme Daten.
Im Grunde ist es in einem Tumorboard ja auch nicht anders. Ne? Da sitzen Spezialisten aus allen Fachrichtungen und schauen sich ein Bild gemeinsam an und geben Anregungen. Einer muss dann die Entscheidung treffen und so kann natürlich eine technische Vorarbeit erfolgen und sagen, okay, schau dir das vielleicht nochmal an oder da ist was gefährlich. Und dann, klar, die letzte Entscheidung liegt beim Arzt. Hm. Aber mit der Erwähnung der elektronischen Patientenakte ist mir natürlich nochmal ein anderes Problem bewusst geworden, dass wir ja viele Daten noch nicht mal digital haben, sondern dass die noch irgendwo auf Zetteln geschrieben stehen. Weil ich bin letztens erst gefragt worden, hast du zugestimmt zur elektronischen Patientenakte? Habe ich gesagt, ja, logisch, natürlich. Also auch das ist ja noch im Gange, dieser Prozess. Und wenn man sich vorstellt, ich muss eine Entscheidung treffen und muss dann 20 Seiten, wie du gesagt hast, Daten durcharbeiten und im Kopf haben und miteinander vernetzen und so weiter, da ist natürlich ein Riesenpotenzial für die Menschen in der Behandlung, aber auch in was, wo man Zeit sparen kann und Energie sparen kann und einfach bessere Ergebnisse erzielen kann. Das ist richtig. Und du sagst ja immer, ich glaube, Datenschutz ist etwas für Gesunde, ne?
Ja.
Weil wenn ich gesund bin, sage ich natürlich leicht, okay, meine Daten behalte ich für mich, ich gebe sie nicht her. Ich weiß auch nicht, woher die Renitenz bei uns so kommt, dass man da so darauf besteht, seine Daten auf keinen Fall für irgendwas herzugeben, zumal sie ja anonymisiert werden.
Das ist schade, ne? Kann man Vermutungen anstellen, was das vielleicht geschichtlich, kulturell für Hintergründe hat in Bezug zur deutschen Mentalität. Also Datenschutz ist vor allem immer dann Thema, wenn man sozusagen seine Persönlichkeitsrechte in irgendeiner Form auch gefährdet sieht, seine Freiheitsrechte. Und das ist auch wichtig, dass hier die Fahne des Datenschutzes hochgehalten wird, weil wir alle wollen nicht, dass irgendwelche Bilder von uns im Internet KI-generierter geschickt werden und Fake-Nachrichten verbreitet werden auf Basis von realen Daten. Aber kranke Menschen, die um ihr Leben fürchten im schlimmsten Fall, die sich eine verbesserte Behandlung, eine verbesserte Diagnostik, die einen Kinderwunsch haben, denen ist der Datenschutz eher sekundär, sage ich jetzt mal. Die sagen, bitte macht aus meinen Daten etwas, damit es mir besser geht, damit ich einen Benefit habe. Und da habe ich den Spruch auch mal eben sehr eindringlich gefunden auf einem Kongress, wo es da gelauten hat, Datenschutz ist vor allem etwas für gesunde Menschen. Mhm. Kranke Menschen stimmen sehr schnell ihrer Datenverwendung zu. Das weiß man auch aus Untersuchungen. Und die sind da sehr bereitwillig, alles offen zu legen. Hauptsache, es wird ihnen geholfen oder den Angehörigen geholfen. Und auch altruistische Aspekte, dass ich ja möchte, dass es dann allen, die nach mir kommen, absolut, dass denen dann wenigstens besser geht und aufgrund von meinen Erfahrungen. Da ist die Datenfreigabe sehr, sehr großzügig.
Ja. Genau. Und es ist ja interessant, weil einerseits schimpfen die Leute über die Datenschutzgrundverordnung, andererseits halten sie dann wieder hoch, wenn es um sich selber geht. Mhm. Dann, wenn es an der Supermarktkasse 3 Cent Nachlass gibt, geben sie wieder alle Daten her, was sie alles eingekauft haben jedes Mal. Mhm. Also wir sind da sehr wechselhaft, muss ich sagen, im Umgang mit dem Datenschutz. Und absolut, manchmal nicht wirklich gut reflektiert. Mhm. Weil du hast am Anfang gesagt, Daten werden natürlich, wir haben jetzt über Gesundheit geredet, aber auch in anderen Sachen. Und es gibt ja noch andere Beispiele. Wir haben im Vorgespräch über Smart Cities zum Beispiel geredet. Mhm. Ne? Also dass natürlich alle unsere Autos Daten abwerfen. Dass, wenn wir im Bus einsteigen, ein Ticket lösen, sofern es digital ist, Datenspuren hinterlassen. Und dass all diese Dinge, wenn die nicht personenbezogen sind, sondern ich einfach weiß, okay, morgens von 8 bis 10 fährt auf der Linie 1 eine große Anzahl und danach nur ganz kleine, dann könnte ich zum Beispiel einen Verkehr danach steuern. Also insofern ist das, was er macht, diese Anonymisierung, hat aus meiner Sicht ein wahnsinniges Potenzial, wenn das ein, nicht nur ein Forschungstool ist, sondern ja, ein
absolut, ja.
Produkt.
Absolut. Erstmal ging es ja bei uns hier Mittel und Wege aufzuzeigen in der Forschung, kann man sowas überhaupt automatisieren und wie zuverlässig arbeitet dann so ein System. Aber ja, die Anwendungsbereiche auch in Smart City oder eben auch in Behörden, die sind unendlich nahezu. Ne? Also man kann vieles mit Daten einfach schlauer steuern. Wir kennen alle diese bei Suchmaschinen beliebte Anzeige, wie viel Besucher sind jetzt gerade im Museum oder in einem Café und wie geht es da jetzt gerade zu, wie viele Leute sind unterwegs. Und auch das passiert ja, diese Analysen auf anonymen Daten, hoffentlich, auch wenn es nicht EU-Unternehmen sind, sind die ja zu gewissen Verpflichtungen, also mussten sie sich ja bekennen zu Datenschutzrichtlinien der EU. Und da hoffen wir mal, dass das auch alles so immer eingehalten wird. Aber da sehen wir schon, dass es individuelle Entscheidungen betreffen kann, wann gehe ich denn ins Museum, wann gehe ich denn tanken und so weiter. Und auch wenn man natürlich personenbezogene Daten hinterlässt, das ist ja ein schönes Beispiel mit dem Busfahren. Ich kaufe mir ein Ticket und dann ist es mit meiner Person erstmal verbunden und es ist nachvollziehbar, wo ist mein Arbeitsweg, wo fährt er nach der Arbeit hin, da könnte ich Profile erstellen. Das will kein Mensch, so genau durchleuchtet zu werden, dass jeder weiß, welche drei Schritte ich da gehe. Aber das zu anonymisieren, diese personenbezogenen Daten, um dann Besucherströme lenken zu können, Bus-Einsätze besser planen zu können, Personal anders einzusetzen, die Fahrtlinien zu optimieren, weil ich weiß, da ist einfach immer um die Zeit viel Verkehrsaufkommen, viel Personenaufkommen. Dann muss ich da vielleicht einen Bus mehr oder eine Haltestelle mehr planen in der Stadtentwicklung. Und solche Dinge gehen ja weit über den individuellen Fall hinaus, sondern da soll ja gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden. Und dieser Mehrwert, der ist in vielerlei Hinsicht denkbar. Ob das wirklich Unternehmen sind oder eben Behörden, Städteplaner oder eben auch im Gesundheitswesen, da wird auch intensiv, wir haben das bei uns im Forschungsprojekt ja international auch mal beleuchtet, was da schon alles passiert, auch außerhalb von Europa, die jetzt nicht der DSGVO unterliegen. Und das ist ein ganz, ganz heißes Thema, dieses Big Data und Open Data in vielen Bereichen. Und da ist ein sehr starkes Interesse, hier wirklich zuverlässige Technologien auch einsetzen können. Ne?
Ich meine, wenn ich jetzt in London in die U-Bahn steige, gehe rein mit meiner Kreditkarte, ich gehe raus mit meiner Kreditkarte, dann muss es ja erstmal bezogen, personenbezogen sein, weil es geht von meinem Konto Geld weg und zwar genauso viel, wie ich gebraucht habe. Ich zahle also kein Ticket von Station 1 bis 300, sondern nur von 1 bis 3, was für mich ein persönlicher Vorteil ist, weil ich eben weniger zahle und nicht mich an irgendwelche standardisierten Tickets anpassen muss, weil es natürlich auch viel bequemer ist. Und wahrscheinlich werden die Verkehrsbetriebe dort das auch nutzen, um ihre Materialien, um mehr Personal entsprechend einzusetzen. Aber wenn es jemand anders haben möchte, eine andere Behörde oder so, dann müssten die eigentlich anonymisiert werden.
Richtig, genau.
Ja. Ob also, sie es dann machen, als User muss ich, dann komme ich wieder zu dem Punkt, dass ich sage, mir egal, Hauptsache ich muss hier nicht ständig irgendwie Kleingeld rausziehen oder 3 Stunden am Ticketautomaten verbringen, weil ich nicht verstehe, welches Ticket ich jetzt ziehen muss, weil ich die Zonen nicht kenne und so weiter. Ne?
Also wenn jetzt jemand rausfinden möchte, wie ist Jörg Kunz in London unterwegs gewesen mit der U-Bahn, dann müsste er sozusagen, bevor die Daten anonymisiert werden für die ganze Planung und Einsätze von Personal und Material, müsste er die Daten abgreifen. Und dann sind natürlich alle Behörden auch angehalten, möglichst hohe Schutzmaßnahmen, auch Cyber Security Act jetzt mal als Stichwort genannt, der jetzt an neu hinzugekommen ist, hier wirklich den Datenmissbrauch, den Datenabzug sozusagen zu verhindern.
Ja. Und es sind ja nicht nur persönliche, also Jörg Kunz fährt von A nach B, sondern da sind ja auch meine Kreditkartendaten und alles mit dabei. Ne? Also da könnte mir ja auch nicht bloß jemand wissen, wo ich war, sondern auch mir materiellen Schaden zufügen.
Finanzielle, genau.
Aber klar, das ist natürlich ein großes Thema und es ist ja auch so, dass die US-Politik versucht, diese Regeln zu umgehen oder zu sagen, sollen für uns nicht gelten und versuchen da die EU auch ein bisschen zu erpressen. Weil ich meine, wenn man jetzt auf Social Media sieht, man kriegt ja ständig irgendwelche Sachen, also die Daten wurden ja verkauft an irgendwelche Firmen, so läuft ja dieses Business überhaupt. Und die sind natürlich nicht anonymisiert, weil ich kriege sie ja persönlich eingespielt.
Ja. Ja, und man muss an der Stelle sagen, was sind die wertvollsten und erfolgreichsten Unternehmen aktuell auf dieser Welt? Das sind genau diese Unternehmen, die viele Daten gesammelt haben und schlau genutzt haben und gewusst haben, wie man diese Daten auch beispielsweise für Werbemaßnahmen aufbereiten kann und aufbereiten muss. Wir haben es dann bei Cambridge Analytics gesehen, dass da auch Wahlbeeinflussungen über Facebook und Social Media Daten sozusagen möglich sind, Wahlprognosen. Das sind natürlich Dinge, die will man nicht haben und da will man Vorkehrungen treffen, um so etwas zu verhindern. Aber eine schlaue Nutzung von Daten kann nicht nur für Firmen einen unglaublichen Mehrwert generieren, sondern dabei bleibe ich, dass wir hier mit guten Sicherheitsmaßnahmen wirklich auch die Chance haben, uns in vielen Bereichen weiterzuentwickeln.
Ab August 2026 startet das Folgeprojekt von Easy Anon. Wie lange wird es dauern? Und was ist da so der Plan? Was soll da erforscht werden?
Ja, das hat uns natürlich sehr gefreut, dass auch ein Regierungswechsel hier die Förderlinie Forschungsnetzwerk Anonymisierung vom Bundesministerium für Forschung, Transfer und Raumfahrt auch weitergeführt wurde, weil wir sind ja nicht allein als Projekt, sondern wir sind 17 Projekte in diesem Forschungscluster, in diesem Netzwerk. Und das ist jetzt ausgelaufen nach 3 Jahren Förderung und dann hat es aber geheißen, nee, diese Thematik soll weiter gefördert werden. Und jetzt haben wir nochmal 2 Jahre Anschlussförderung bekommen. Das startet jetzt dann voraussichtlich im August 26, geht dann eben bis Sommer 28. Und da soll das System in der Tiefe und in der Breite nochmal weiterentwickelt werden. Du hast es vorher schon angesprochen, es gibt viele unstrukturierte Daten. Formate, würden wir sagen, handschriftliches, etwas, das irgendwo im PDF oder im Word-Dokument vorliegt. Und bislang arbeitet unsere Software sozusagen mit Tabellen, mit strukturierten Daten. Wie kann man das ausweiten auf weitere Datenformate, gerade auch auf Bilddateien, auf JPEG beispielsweise, ein ganz wichtiges Bildformat auch. Wie kann man solche Dateien mit in eine Anonymisierungspipeline auch hineinbringen? Und genau, also verschiedene Datentypen sind in der Breite wichtig für uns und auch in der Tiefe einfach nochmal hier die Anonymisierungskonzepte zu professionalisieren. Da ist ein unglaublich schnelle Dynamik auch drinnen mit synthetischen Daten. Man könnte so viel machen aus diesen ehemal personenbezogenen Daten, auch wirklich künstliche, synthetische Daten, die so weit verfremdet sind, dass sie als anonym zu betrachten sind und trotzdem aber noch so viel Details auch haben, um entsprechend hier KI-Algorithmen wieder zu trainieren. Und da wollen wir über Differential Privacy, neue Methoden der Anonymisierung integrieren. Genau, und natürlich die Markttauglichkeit oder vom Demonstrator-Level da auch weiter uns professionalisieren, damit es wirklich auch die Chance hat, ausgegründet in ein Start-up zu fließen.
Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich finde es spannend, ich habe hier ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen von dir, auch aus Firmen aus Projekten, die mit Firmen zusammenarbeiten. Und ich finde es spannend, auf der einen, also das eine Ende dieses, oder das obere, der obere Bereich ist wirklich der, die Daten nutzbar zu machen, jetzt hier in unserem Gespräch. Und teilweise reden wir auch, ja, eine KI, aber ja, wir haben ja gar keine richtigen Daten. Viele Unternehmen oder Behörden haben ihre Daten entweder eben noch auf Papier oder sie haben sie irgendwie, keine Ahnung, in einem PDF oder sie sind überhaupt nicht sauber, wenn man irgendwann mal gesagt hat, ach, gehen wir jetzt, jemand hat mir mal erzählt, beim Merger wurden Produkte von der Firma, die aufgekauft wurde, erstmal einfach im Warenwirtschaftssystem nur gekennzeichnet mit der seltsamen Zahl 9,999, damit man sie wiederfindet, aber erstmal wurden sie nicht verarbeitet und die lagen dann da und dann habe ich natürlich in diesem Warenwirtschaftssystem diese Daten, die ich überhaupt nicht brauchen kann und das verfälscht, der KI kann natürlich nicht mit unstrukturierten oder unsauberen Daten, liefert sie halt schlechte Ergebnisse, ganz klar. Mhm. Also die Range ist wirklich sehr breit, von dem zu sagen, okay, wir machen uns die Daten sogar verfügbar für einen höheren Nutzen und dem, ich muss erstmal digitalisieren, bevor ich dann zur KI komme und dann zu den Agenten und dann erst zu der Nutzbarmachung von den Daten. Du hast jetzt gerade nochmal gesagt, eine Ausgründung wäre grundsätzlich denkbar. Dadurch, dass es aus einem Forschungsprojekt kommt, ist das ja kein Hindernis, ne?
Ich denke, das ist gewollt. Also wir erleben ja einen riesigen Boom dieser Startup- und Gründerszene. Es ist jetzt nicht immer das Ziel der Forschung, auch wirklich ein Unternehmen zu gründen, sondern es geht manchmal auch eben um Grundlagen, um theoretische Erkenntnisse. Aber diese Ideen sollen ja nachhaltig sein. Ist ja wichtig, dass das auch ankommt in unserer Mitte. Also,
tatsächlich ist es ja so, dass die Technische Hochschule Deggendorf eine unternehmerische Hochschule sein möchte, auch in dem Sinne, dass sie sagt, okay, geh aus deiner Forschung raus, mach ein Produkt, ein Projekt, eine Firma und was auch immer daraus. Und das hier hat, glaube ich, sehr viel Potenzial. Also da wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg, weil da unheimlich viel drinsteckt an Gewinn für die Menschen, an Gewinn für die Gesellschaft, natürlich auch vielleicht an Gewinnen für diejenigen, die am Ende sagen, ich habe das Richtige. Und wenn sich alle mal darauf einigen, zu sagen, okay, der Datenschutz ist wichtig, weil wir haben es angesprochen, nicht alle nehmen den Datenschutz so wichtig, wie wir das tun. Sollten sie aber. Und dann haben wir vielleicht auch das entsprechende Tool, um trotzdem mit den Daten arbeiten zu können.
Ja, tatsächlich ist die DSGVO ein Geschenk für den Datenschutz. Und wir alle können uns wirklich glücklich schätzen, dass es in vielerlei Lebensbereichen unsere Daten schützt. Und all diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber da ist ja nur Arbeit damit verbunden, da ist ja nur Bürokratie damit verbunden, die sehen eben nicht die mittel- und langfristige Auswirkung der DSGVO. Da danke ich auch, dass wir darüber sprechen konnten in dem heutigen Podcast-Thema, weil das natürlich ein Thema ist, wo man erstmal warm werden muss mit Datenschutz. Da sträuben sich die ein oder anderen Nackenhaare und deshalb ist es aber so trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, aufzuklären, was mit den Daten passiert und nicht den schlechten Meldungen hinterherzulaufen, die wir alle kennen aus den Medien.
Ja, und am Ende, wir vergleichen uns manchmal mit anderen Ländern, wie China zum Beispiel, wo bestimmte Dinge halt möglich sind, aber halt auch, weil es dort keinen Datenschutz gibt. Dort wird halt jede einzelne Person bis ins letzte Detail nicht anonymisiert, sondern irgendwo in einer Schublade gesteckt. Und in so einem Land wollen wir ja nicht leben, sondern wir wollen ja leben, dass ich was machen kann, dass ich sein kann, Individuum, ohne dass andere auf mich, auf meine Daten und auf mein, was auch immer ich da habe, zugreifen können. Okay, insofern denke ich, die DSGVO ist nicht das Problem, sondern sie ist eher ein Schutzschild für uns alle. Es gibt Wege, wie er sie zeigt, dass man die Daten schützt mit der DSGVO, dass man trotzdem die Daten nutzbar macht und sie dann auch trotzdem für ein höheres Ziel möglich macht. Ja, Norbert Lichtenauer, vielen herzlichen Dank, Norbert, dass du heute hier warst. Und gerne. Das Gespräch, glaube ich, zeigt einmal mehr, wie komplex Dinge sind in der digitalen Welt. Wir reden sehr einfach, machen wir halt so und so und so, aber es ist halt komplex, es ist schwierig. Deswegen nimmt es auch manchmal etwas Zeit in Anspruch, aber die Ergebnisse, glaube ich, können sich dann durchaus sehen lassen und bringen uns einfach weiter. Insofern nochmal vielen Dank, weiterhin viel Erfolg bei eurem Projekt und auch beim Nachfolgeprojekt und schön, dass du heute hier warst.
Danke für die Einladung, Jörg.
Gerne, gerne. Ja, in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und passen Sie gut auf sich auf und beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder beim Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem VLab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus! Und bis zum nächsten Mal.